Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Interview. Ich freue mich. Ich habe heute Philipp Langer im Interview und wir sprechen über Acrylmalerei. Und es geht sehr oft um das Zebra. Seid also gespannt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass du da bist, Philipp. Wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt auf einer Ausstellung. Die war von der HFG Offenbach. Und wie ich es verstanden habe, war es die Malereiklasse, die eine kleine Auswahl präsentiert hat in einem ganz schönen Raum mit ganz tollen, hohen, weißen Wänden. Und da sind wir uns begegnet und haben ein bisschen gesprochen. Und ja, deswegen freue ich mich heute, dass du da bist und wir heute ein bisschen über Malerei sprechen, über deine Malerei sprechen.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass das klappt und dass ich heute hier sein kann. Und es ist genau so, wie du es gesagt hast, das war eine Ausstellung von Studierenden einer Malerei oder der Malereiklasse der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Fragen heute und auf den Verlauf des Interviews und freue mich natürlich, dass ich ein bisschen über auch meine Arbeiten erzählen kann und was mir auch an der Kunst liegt.
Ja, ich freue mich natürlich jetzt auch in dem Moment mit dir darüber zu sprechen, weil ich tatsächlich ja jetzt drei Arbeiten von dir auch im Original sehen konnte in dieser Ausstellung. Das ist ja leider auch nicht so oft bisher passiert bei mir. Deswegen freue ich mich. Du hattest drei Bilder gehabt, die sind sehr unterschiedlich gewesen vom Inhalt. Ich würde sagen, eine Darstellung an zwei Porträts oder zumindest ein wo zwei Menschen drauf waren. Dann habe ich ein Bild im Kopf mit einem Swimmingpool und dann habe ich ein Bild im Kopf mit einem Zebra. Also es sind sehr unterschiedliche Sachen. Kommen wir auch später nochmal drüber oder darauf zurück. Ich würde jetzt einmal sagen, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Also du machst Malerei und du malst mit Acryl. Richtig?
Genau. Also ich male hauptsächlich fast ausschließlich mit Acrylfarbe. Meine großen Bilder, die größeren Formate, was ich ab und zu auch noch mache, ist Pastellkreide, Ölpastelle und auch ja Kreide benutze ich auch. Das sind aber dann mehr skizzenhafte, intuitive Geschichten. Bedeutet, so wie du das gesagt hast, so ist es, meine Malerei betreibe ich hauptsächlich fast ausschließlich mit Acrylfarbe. Genau. Vielleicht kann ich noch kurz sagen, warum das eigentlich so ist. Das hat zum einen einen praktischen Hintergrund, dass ich Ölfarbe momentan schwierig benutzen kann. Das ist natürlich in den Räumlichkeiten, in denen ich derzeit arbeiten muss, die hauptsächlich bei mir zu Hause sind, so noch nicht gegeben, ist aber definitiv ein Ziel und ein Wunsch von mir, auch mal Ölfarbe auszuprobieren. Muss aber auch sagen, neben dem praktischen Grund bin ich einfach mit Acrylfarbe sehr glücklich. Also das funktioniert für mich sehr gut. Ich mag das.
Wenn ich mir jetzt so ein bisschen, also ich habe mich vorbereitet mit deiner Website und auch mit deiner Instagram-Seite und wenn ich mir den Großteil so angucke oder auch die Sachen, die ich gesehen habe, sind sie meist auf Malkarton oder auch auf der MFD-Platte gelandet. Ich habe, glaube ich, eins gesehen, wo drunter stand Acryl auf Leinwand.
Ja, genau.
Was hat den Hintergrund? Machst du das bewusst? Also ist die Materialität dir auch wichtig in deinem Schaffensprozess? Oder ist es ja eigentlich eher, also wenn ich mir das jetzt überlege, finde ich, ist es sehr gängig, erstmal irgendwie eine Malerei auf Leinwand zu machen. Und dann frage ich mich natürlich, du machst es jetzt hauptsächlich nicht so, also zumindest das, was ich so wahrgenommen habe. Und jetzt natürlich die Frage, warum?
Ich denke, das hat viel damit zu tun, wie ich zum Malen gekommen bin. Ich bin, habe für mich das Malen, die Malerei, die Kunst relativ spät entdeckt und habe dann angefangen, erstmal ein bisschen rumzuprobieren mit Farbe und wollte da eigentlich niedrigschwellig einsteigen, habe mir deswegen Malpappe gekauft. Das war jetzt erstmal günstig, leicht zu transportieren und habe damit angefangen zu malen. Und auf Grundlage dessen sozusagen habe ich dann nicht Malerei betreiben wollen, bewusst, sondern habe eigentlich gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach mal und jetzt eine Leinwand zu kaufen oder das zu bespannen und dann auch wohin lagern. Das war mir irgendwie alles zu viel am Anfang. Und darüber bin ich dann halt dabei geblieben sozusagen. Ich habe dann schon mal eine Leinwand ausprobiert, muss aber sagen, das ist mir dann einfach auch zu sperrig, zu unhandlich. Und da sind mir die anderen, also der Malkarton und die MDF-Platte lieber, weil das sind Materialien, an die komme ich gut ran und mit denen arbeite ich ganz gern. Das finde ich halt sehr angenehm. Leinwand ist etwas, was, ja, vielleicht kommt es noch, vielleicht entwickelt sich das noch, aber es war für mich jetzt erstmal gar nicht so interessant am Anfang. Ich mag das eigentlich ganz gerne, auch mit dem Holz bei der MDF-Platte. Das finde ich ganz gut.
Dann habe ich gesehen, was bei dir total abgefahren ist, deine Werke auf Karton, sie waren gerahmt. Hast du dir das auch bewusst überlegt, deine Präsentation so mit einem Rahmen zu untermalen? Oder wenn du jetzt anfängst, was zu malen, hast du dann schon direkt das Endergebnis im Kopf, sage ich jetzt mal, und denkst dir dann dabei, ja, okay, der Rahmen passt jetzt, der muss jetzt herkommen? Oder?
Also meine Bilder, die lasse ich dann nur rahmen. Also ich habe das nicht selber gemacht, sondern ich habe einen guten Freund, der mir da das gemacht hat. Der ist professioneller Rahmenbauer, auch in Offenbach und arbeitet in einer Rahmenwerkstatt, die wirklich auch sehr professionell arbeiten. Und der hat mir das gemacht. Das war ganz lieb von ihm. Das habe ich nur machen lassen für Ausstellungszwecke. Also jetzt einmal das Ereignis, wo wir uns kennengelernt haben, in Offenbach auf der Hafeninsel, im sogenannten Flower Shop. Und das andere habe ich in einem medizinischen Zentrum Anfang des Jahres ausgestellt, weil das ganz gut gepasst hat wegen Corona. Natürlich habe ich mich vorher mit ihm unterhalten und uns abgestimmt. Und diese Malpappe zu rahmen ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man das jetzt nicht unbedingt in einem IKEA-Rahmen machen möchte, was jetzt auch garantiert nicht schlimm ist, aber ich hatte da schon irgendwie andere Wünsche. Und deswegen hat er da so ein Japan-Pappe sozusagen hinten dran gepackt und mit so Fältchen das da drauf montiert und eine Schattenfuge montiert, was dem Ganzen, finde ich, dann irgendwie eine rundere Sache gegeben hat. Und das eine Bild mit den beiden Porträts, das sind ja zwei Schüler, eine Schülerin und ein Schüler, die man da sieht. Und das in so einen Rahmen zu packen, finde ich, rundet die Wirksamkeit am Ende schon noch etwas ab, gerade weil Malpappe ja an sich relativ wellig werden kann. So, wenn man das aufhängt, dann kann das auch seinen Reiz haben, aber war jetzt nicht meine Intention, sondern ich habe das schön gerahmt schon besser gefunden. Ja.
Ja, sah auch sehr toll aus. Also ich fand es auch sehr spannend, irgendwie gerade diesen Malkarton zu rahmen und dann kein Glas vorzusetzen oder kein Acrylglas. Also das fand ich auch sehr interessant, dass man ja trotzdem auch das Bild so richtig sehen kann, auch wie es gemalt ist und nicht, wie du eben den Vergleich mit dem IKEA-Rahmen gebracht hast, dass es jetzt irgendwie ganz nett aussieht, wenn es irgendwo hängt, sondern dass man halt auch wirklich sehen kann, es handelt sich jetzt hier um, ja, natürlich Kunst, ist gut gesagt, sagen viele, ja, einfach so einfach, es kann auch andere Sachen sein, die Kunst geben, aber da, wo man halt irgendwie auch sehen kann, man hat sich bewusst diese Materialien ausgewählt und das erkennt man auch. Das fand ich ganz schön, ganz spannend. Das habe ich so noch nicht gesehen, aber es hat sich auch sehr abgehoben, fand ich.
Ja, da habe ich einfach ein bisschen Glück auch, dass ich da einen ganz lieben, netten Menschen kenne, der sich da die Zeit genommen hat, das für mich zu machen. Und bin auch ganz happy damit und hoffe auch, dass das vielleicht ein System ist, bei dem ich die Bilder wechseln kann. Ich male aber auch gerne auf diesen MDF-Platten. Das ist natürlich so ein Vorteil, den die Platten mit den Leinwänden aus meiner Sicht gemeinsam haben. Das ist nämlich, dass man die doch relativ unproblematisch einfach hinhängen kann an die Wand. Muss einfach hinten noch eine Halterung befestigen, wie so eine Querlatte, und dann kann man die eigentlich ganz gut an die Wand hängen. Und das ist so der Reiz auch an der MDF-Platte. Das ist sehr gut hängbar und im Vergleich zu anderen Holzplatten verziehen die sich auch nicht. Also die halten dann eigentlich ganz gut auch. Was damit in 10 Jahren ist, weiß ich natürlich nicht. Aber
wir werden es dann sehen.
So weit gucke ich noch gar nicht.
Jetzt habe ich bei dir gelesen, wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, oder du hast, glaube ich, ziemlich passend kurz selber geschrieben, womit du dich auseinandersetzt. Und ja, da ist mir begegnet, von wegen, also was halt auch auf die Bildsprache gehen soll, der Ausdruck von inneren und äußeren Reflexionen auf die Welt und Farben als wesentliches Element im Prozess.
Ja.
Würdest du sagen können, dass man das jetzt überall sehen kann. Also könntest du das jetzt, wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, ich möchte jetzt gerne, dass du über das Bild mit dem Zebra sprichst, könntest du mir das dann direkt so erklären oder ist das eher so weit ausformuliert und passt irgendwie? Also
ja, vielleicht würde ich da gerne an der Stelle mal kurz ausholen, auch zu dem Punkt, wie ich zur Malerei gekommen bin. Ich habe in der Zeit mich sehr stark einfach mit mir selber auseinandergesetzt, mich reflektiert und über diesen Weg der Auseinandersetzung die Kunst entdeckt, die ich früher vielleicht so links liegen gelassen habe, weil ich dieses Medium noch nicht für mich benutzen konnte. Und ich habe die Malerei dann so zu ihr gefunden, dass ich verstanden habe oder gemerkt habe, dass ich Bilder, also auch Kunstbilder natürlich, der Malerei als reflektive Spiegel benutzen kann für mich selber und war darüber sehr fasziniert, was ich an mir selber entdecken kann, weil ich finde, ein Gemälde, wenn man es als Spiegel betrachtet, kann etwas reflektieren, was das sehende Auge vielleicht gar nicht in der Lage ist zu reflektieren, sondern es setzt am Unbewussten an, am Dingen, die vielleicht intuitiv spürbar sind, der eigenen Persönlichkeit, und dieses Bild fängt es ein und reflektiert das. Für mich war Goya da so ein ganz interessanter Maler, der mir das eröffnet hat. Auch von seiner Persönlichkeit und von seinem Werdegang her konnte ich relativ viel mit ihm anfangen. Ich bin natürlich weit entfernt, persönlichen Weg zu gehen, wie er das gegangen ist. Er war ja schon sozusagen ein sehr großer Maler, ein erfolgreicher Maler. Das so hochtrabend will ich das gar nicht sehen, sondern eher, wie er so als Mensch war. Er war aus meiner Sicht, so wie ich das gelesen habe, sehr ambivalent. Er hatte sozusagen viele Seiten in sich, die er nicht immer verstand, miteinander harmonisch ins Gleichgewicht zu bringen, was aber gleichzeitig für ihn eine Quelle war, immer des Schaffens. Und so betrachte ich für mich die Malerei auch. Und auf deine Frage zu antworten, ja, zu vielen Bildern, denke ich, bin ich in der Lage, auch wirklich noch mal anreißen zu können, was mich da bewegt hat in dem Moment.
Ja, das ist total wichtig. Wir kommen gleich auch noch zu einer anderen Sache, die ja auch viel, worüber du auch gemalt hast, beziehungsweise was auch da im Zusammenhang steht, gehen aber noch mal runtergebrochen so ein bisschen auf die Bildsprache noch mal zurück. Wie ich zu Anfang gesagt habe, du hast irgendwie so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, also zum einen figurative, dann komplett abstrakte Sachen und aber auch abstrakte Inhalte, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so abstrakt sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder mal, ich weiß nicht, was ich mit diesem Zebra habe, aber irgendwie ist das jetzt schon wieder ein Beispiel, dieses Zebra.
Ja.
Wir sehen das Zebra in einem angedeuteten Innenraum. Wir sehen eine Steckdose neben dem Zebra und einen Stecker, der herunterfällt, und dieses Zebra ist verhältnismäßig sehr klein dargestellt zu dieser Steckdose und ist ja auch eigentlich dann kein realer Inhalt in dem Sinne, sondern doch auch was Abstraktes. Ich frage mich dann immer so, wie passiert das? Also zum einen bist du ja sehr klar mit den Bildaussagen und der ganzen figurativen Geschichte. Dann kommt was komplett Abstraktes, wo man einfach irgendwie scheinbar nichts Gegenständliches sehen kann. Und dann kommt so ein Mittelding, sehr spannend. Wie sind diese, also hast du die Sachen zeitgleich bearbeitet oder kommen die Ideen nacheinander oder ist das ein Prozess von deiner gesamten Malereilaufbahn oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe bei diesem Bild jetzt mit dem Zebra, das ist ja genauso, wie du das darstellst, also ein relativ abstrakter Raum mit diesen konkreten Objekten der Steckdose und des Steckers und das Zebra, was sich in diesem Raum bewegt und sozusagen Steckdose und Stecker links liegen lässt. Beim Vorbeischreiten, das ist ein Bild, das habe ich konzipiert. Das ist jetzt nicht intuitiv entstanden, sondern das habe ich schon konzipiert und konstruiert. Vereint halt viele Dinge, die mir wichtig sind, die ich betrachte, die mich bewegen, die mich vielleicht auch stören oder mit denen ich generell auch nicht immer im Reinen bin bei mir selber. Und das ist dieses Verhältnis, es tut mir leid, hier mein Rechner macht Quatsch. Das Zebra, was du gerade beschrieben hast, diese Steckdose und den Stecker, den er links liegen lässt, das hat für mich einen konkreten Anlass und einen konkreten Hintergrund, warum ich das bearbeite, ist aber ein sehr abstraktes Thema. und eine sehr, sehr abstrakt zu fassende Thematik, die uns gesellschaftlich bewegt. Und das ist das Verhältnis von Natur und Mensch. Also inwieweit sind wir als Mensch Teil der Natur oder versuchen uns eben zu entkoppeln, also da der rausgezogene Stecker, weil wir als Mensch immer zu Innovation streben, zu technischer Verbesserung, zu einem sichereren Leben. Und die Natur ist für uns als Menschen auch ambivalent, weil wir in ihr leben und ohne sie überhaupt nicht leben können, aber sie bedroht uns auch ständig. Also wenn wir wie vor 2000 Jahren leben würden, da waren wir wesentlich mehr in die Natur eingebettet, waren aber wesentlich unsicherer. Also wir hatten keine super Gebäude und Technik, die uns schützt, sondern mussten es auf andere Wege herstellen. Und da war der Tod auch irgendwie präsenter. Und heutzutage gibt es eben eine große Sehnsucht, in die Natur wieder einzutauchen, sich wieder mit ihr zu verbinden. Also der ich finde, in der Gesellschaft, man nimmt ganz viel Bestreben nach etwas Transzendentalen war. Also Yoga ist eine ganz wichtige Geschichte in der Gesellschaft. Und das sind so Punkte, wo man erkennt, wir haben eine große Sehnsucht, in die Natur wieder zurückzukehren. Gleichzeitig versuchen wir uns aber von jeglichen Gefahren, das sieht man jetzt ja wunderbar an der Corona-Pandemie, also das ist die pure Natur, die uns da entgegenschwappt, diese Viren. Und wir versuchen uns mit aller Macht natürlich dagegen zu wehren, weil wir überleben wollen und ein gutes Leben haben wollen. Dazu müssen wir aber technisch innovativ sein. Und dafür steht für mich sinnbildlich das Zebra, das sich von der Technik entkoppeln will und es links liegen lässt und dran vorbeischreitet. Aber letztendlich kommen wir dann gar nicht darum rum, wieder uns der Technik zuzuwenden. Und das ist schon ein sehr komplexes Thema, über das man garantiert auch stundenlang diskutieren, philosophieren kann. Und da kommt das Abstrakte her. Aber es hat konkret was mit uns zu tun. Und deswegen interessiert mich auch dieses Wechselspiel zwischen Abstraktion und Figuration, da es, finde ich, schon uns Menschen und auch der Natur entspricht.
Ja, also so wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich das nochmal unter dem Aspekt und der Präsentation mit dem Rahmen nochmal eine Idee weiter gesponnen. Also diese Zebra will ja jetzt quasi den Stecker links liegen lassen und will ja raus, will zurück, eben diesen Drang, den du beschrieben hast, kommt aber nicht drumherum, wieder zurückzugehen und kommt in einem gerahmten Bild auch nicht raus. Also es ist ja quasi dann wieder irgendwie ja eine Begrenzung von der Freiheit, die man vielleicht leben möchte.
Ja, stimmt.
Also ich finde immer, Rahmen haben auch was sehr Begrenztes. Oder ein Rahmen finde ich auch gut, wenn man irgendwie sagen möchte, okay, ich gucke jetzt nochmal genauer hin, weil ich habe ja an den Seiten nichts, was mit dem Hintergrund verschwimmt. Das finde ich auch ein guter Aspekt. Ist das Zebra-Bild denn jetzt auch ein aktuelles Werk von dir? Also jetzt ja, auch in Bezug auf die Corona, also im Corona-Jahr, sage ich jetzt mal. Also muss jetzt nicht zwangsläufig was jetzt mit der Krise zu tun haben, aber vielleicht verändert es ja zum Teil schon irgendwo die Bildsprache.
Ja, es ist ein aktuelles Bild. Es ist aus 2021, also klar unter Pandemiebedingungen entstanden. Ich habe nicht hundertprozentig jetzt da an Corona gedacht, wobei ich finde, dass diese Situation derzeit uns auch ein bisschen dieses Dilemma vor Augen führt, in dem wir stecken. Also das ist wirklich dann so dieses Urdilemma, unsere eigene Sterblichkeit, von der wir einfach nicht wegkommen und die Teil unserer Natur ist. Die ist in uns drin und wir wissen das auch. Und wir wollen so bleiben, wie wir sind und wir streben in die Natur zurück und trotzdem wollen wir uns eben von dieser Sterblichkeit, dem wollen wir uns nicht ausliefern. Das war auch schon immer wir Menschen. Wir haben uns noch nie gerne dem Schicksal ergeben und gesagt, ja, dann nehme ich den Tod hin. Ja, es könnten ja auch sagen, okay, irgendwann erwischt es jeden, dann stirbt man halt. Meine Freiheit ist mir wichtiger, sondern nein, wir wollen alles und das auch völlig zu Recht. Und Corona hat das vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Agenda für uns gepackt, dieses Dilemma, in dem wir schon immer stecken. Und natürlich hat das was wieder mit einem selber zu tun. Also man selber lebt ja und möchte weiterleben. Man selber lebt hauptsächlich von der Technik. Also
Ja, gerade jetzt, Digitalisierung wird so groß geschrieben. Ich meine, wenn man sich überlegt, fängt er jetzt schon an, Arbeit, Uni, alles im Homeoffice oder zumindest größtenteils. Es findet viel am Bildschirm statt. Tatsächlich, wir nehmen auch gerade auf über den Bildschirm. Also Technik ist überall.
Wie hört sich das für dich an, wenn ich das so beschreibe? Also das interessiert mich immer total, die Eindrücke, weil ich ja sage, ich benutze das gerne als Reflexion. Mich interessiert es dann auch sehr, was andere Menschen, also du hast das Bild ja in echt gesehen, was da ankommt über das Konkrete hinaus. Also es würde mich tatsächlich interessieren, wenn ich mal auch was fragen darf.
Ja, immer gerne. Also, wie ich ja schon gesagt habe, habe ich ja stark die Präsentation mit Rahmen auch auf das Motiv erstmal bezogen. Also, weil ich mir vorgestellt habe, okay, wenn ich jetzt an, also ich habe auch mal gemalt und habe dann zum Beispiel, ich war sehr unterwegs auf idyllischer Landschaftsmalerei und habe dann keine Rahmen gehabt und dachte immer, ich mal die Weite. Und ich habe dann immer irgendwie so den Eindruck, wenn jemand das so präsentiert, vielleicht ist das jetzt auch, hat es einen Sinn und Zweck? Deswegen habe ich stark in meiner Betrachtungsweise den Rahmen mit einbezogen. Also Punkt eins, genau. Zum zweiten finde ich das total schlüssig und plausibel, was du sagst, in Bezug, wenn wir jetzt über das Zebra weiter sprechen. Diese Reflexion, diese inneren und äußeren Einflüsse mit sich selber und der Welt, wie man das verarbeitet und versucht es irgendwie vielleicht zu fassen oder irgendwie darzustellen. Und natürlich ist mir jetzt auch der Naturbezug auch klar gewesen. Ich meine, ich habe ja auch ein anderes Bild noch vor Augen mit einem Löwen, glaube ich, gehabt und viele andere verschiedene Sachen oder ich glaube Figuren auch irgendwie draußen in der Natur, so irgendein Surfer in den Wellen, also irgendwie irgendeinen Bezug. Und jetzt beim Zebra ist es natürlich sehr begrenzt, weil ich mich ja dann schon gefragt habe, okay, was ist die Aussage dahinter? Und das passt total gut, weil dieses Zebra einfach alles andere als in der Natur ist. Es ist in einem Innenraum mit technischen Geräten und das ist irgendwie,
Irgendwie auch ein
ja,
bisschen absurd, ne?
es ist total absurd. Vor allem, was ich auch vorhin gesagt habe, dass die Perspektive dann natürlich auch gar nicht mehr stimmt, weil dieses Zebra können wir uns jetzt vorstellen, wenn ich jetzt den Boden habe an der Wand und ich habe unten eine Steckdose, wo ich jetzt mein Handy lade oder so und dieses Zebra läuft da rum, dann müsste das ja total klein sein eigentlich. Und das ist total, also das ist total absurd, ja.
Auch ein
Und
bisschen verloren. Und in dieser Reihe, da gehört noch ein anderes Bild hin. Das ist ein Löwe, der vor einem Schüssel steht und so nach oben guckt. Und in dieser Schüssel sind Marshmallows.
Marshmallows, genau. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist auch irgendwie total verrückt und
Das soll eben auch dieses Absurde darstellen. Also es gibt ja, wie ich das schon erwähnt habe, sehr gute Trends und es gibt ein hohes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Und ne, wir müssen ein bisschen mehr gucken als Menschen, wie wir mit der Umwelt umgehen. Sonst weiß man nicht, wie lange der Laden noch hält. Also dazu gehört auch natürlich, ne, ist Tiere essen wirklich eine dauerhafte gute Lösung, sowohl ökologisch als jetzt auch mal, sag ich mal, aus Tierschutzsicht. Und deswegen habe ich einen Löwen gemalt, ne, ein Fleischfresser, der ein wildes Tier, ein gefährliches Tier, das in der Savanne lebt, das jetzt nicht fragt nach gut oder schlecht oder Nachhaltigkeit, sondern das lebt und frisst. Und habe diesem Löwen einen, ne, wie einer Katze einen Napf hingestellt und habe da einfach Marshmallows reingepackt. Und dieser Löwe guckt, steht davor und guckt so nach oben und fragt mit dem Blick aus meiner Sicht: Ist es jetzt dein Ernst, ne? Also soll ich jetzt hier Marshmallows fressen?
ja, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, was man dem Tier jetzt auch so aufzwingt. Also ob man jetzt sagt als Menschheit, okay, wir stehen jetzt über allem anderen, wir stehen auch über der Natur, vielleicht vom Gefühl her, was natürlich nicht so ist, das sehen wir jetzt ja natürlich aus, es sollte eben auch irgendwie klar sein, aber dass man irgendwie versucht, jemand oder auch das Tier irgendwo reinzupressen, irgendwie in irgendeine Schublade, wo es nicht rein will, das ist total verrückt.
Ja, und wo ist denn dieser Tieranteil in uns? Also wo ist denn, das ist die Frage an uns, und da kommt die Reflexion für mich ins Spiel, was ich da reinmalen möchte, ist, wo ist denn das Tier in uns? Was wollen wir denn mit diesem Tierhaften in uns eigentlich machen? Also der Mensch ist dem Mensch ein Wolf, wie Hobbes es damals geschrieben hat, hat er ja beschrieben, ne, dieser damalige Naturzustand, aus dem wir eigentlich herkommen, in dem wir egoistisch handeln und auch im Zweifel zu Gewalt tendieren. Das ist ein Zustand, von dem wir uns eigentlich lösen. Wir wollen zivilisiert, demokratisch miteinander leben, und das befürworte ich auch, und ich stehe da auch total dafür. Ich weiß bloß, dass das natürlich wir als Mensch auch ein Stück weit über dieses hinaus leben. Also es gibt auch einen Anteil, der in uns ungezähmt ist und der uns aber auch zum Menschen macht. Also dass wir dieses natürliche Element der Unreflektiertheit und des Animalischen in uns tragen, macht uns, finde ich, auch zum Menschen und ist eben genau der Teil, der uns auch Teil der Natur werden lässt. Und was wollen wir mit diesem Teil machen? Versuchen wir, den uns auszutreiben, Menschen? Kann das überhaupt gelingen? Was wäre denn, wenn uns das wirklich gelingen würde? Wären wir dann noch Menschen? Wären wir dann noch Teil der Natur? Das sind die Fragen, die mich umtreiben und die ich dann in so ein Bild reinmalen möchte. Und im besten Fall projiziert sich das dann auch für den Betrachter.
Ja, ich finde es total schlüssig. Jetzt kommt es mir eher vor, als wäre die Welt drumherum abstrakter als das Bild an sich mit dieser Aussage. Also die Darstellungsweise finde ich jetzt gerade realistischer, als wie es jetzt im Zusammenhang mit der Welt steht. Also verstehst du, was ich meine? Ich habe ja zuerst gesagt, das Bild ist vom Inhalt abstrakt oder irgendwie abstrakt, weil es ist jetzt nicht irgendwas Realistisches, sage ich jetzt mal, was jetzt eine Szene ist, wie man sich das vorstellt, irgendein Tier in der Savanne oder so, sondern das ist ja in einem anderen Kontext reingemalt. Und zuallererst fragt man sich, okay, was ist denn jetzt, also warum? Und wenn man sich jetzt drüber unterhält und jetzt irgendwie die Perspektive auch für sich ändert, finde ich das irgendwie die Ansicht der Welt oder was drumherum passiert, was du ja auch wiedergeben willst, das ist viel verrückter als das Bild jetzt.
So. Ja, es ist total, also wir leben in einer krassen Welt. Die Welt war schon immer krass. Also das, denke ich mal, wenn man sich an andere Zeiten erinnert, dann ist es auch total krass, wie die gelebt haben. Also ob das jetzt die katholische Zeit der Inquisition war, wo man sich so aus heutiger Sicht denkt, so, ey, was war da denn los, ja? Oder also das generell das Mittelalter, aber auch natürlich die alten Griechen, die alten Römer, was die veranstaltet haben. Weiß ich nicht, man kann durch die Geschichte gehen. Das war immer verrückt und mir geht es um die Verrücktheit, die wir heute haben. Und wollen wir das eigentlich beenden? Also ist das nicht Teil von uns, Menschen und der Natur, dass wir einfach auch verrückt sind? Ja. Jetzt aber nicht im schlechten Sinne.
Das ist es. Und jetzt merken wir ja auch gerade zu jetziger Zeit, dass wir Menschen vielleicht gar nicht alles so. Also jetzt versuchen wir biegen und brechen mit dieser Pandemie klarzukommen. Und es ist bei Gott nicht einfach. Und jeden Tag passiert was Neues. Und man muss sich damit irgendwie arrangieren. Und das ist ja aber für einen selber auch dieses, man sehnt sich wieder irgendwo hin, wieder zurück in die Freiheit, das haben wir alles gerade nicht. Und in ein paar Jahren gucken wir bestimmt auch zurück. Das, ich meine, wir leben gerade in einem total historischen Ereignis wahrscheinlich, was in ein paar Jahren dann total groß ist und wir selber müssen ja damit leben und das ist irgendwie, wir sind ja alles andere als frei aktuell.
Genau. Ja. Aber trotzdem leben wir in einem Zustand, wo uns die Natur so dermaßen begegnet, wie sie schon lange nicht mehr begegnet ist. Ne? Das ist so irgendwie ein natürliches Ereignis, das wir gerade durchstreiten. Also absolut. Wir sind ganz nah an der Natur dran.
Ja, sie signalisiert ja uns irgendwie auch so von wegen, ja, ich bin auch noch da und im Grunde ist es so, dass die Natur einfach viel stärker ist oder uns um alle umgibt und für einen selbst ja auch total wichtig ist. Also jetzt auch in Zeiten, ich denke, da spreche ich für viele, die wirklich nur zu Hause arbeiten, drin sind, am Laptop sind. Also ich brauche dann wirklich meinen Spaziergang durch den Wald. Ich muss irgendwo wieder mich erden können. Und ja, jetzt habe ich noch ein Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Auch eines deiner Werke. Und zwar in Anlehnung, wir haben kurz unterhalten am Telefon. Du malst Situationen oder auch Schüler von einem Projekt, das sich Shanti Bhavan nennt.
Genau. Und,
was ich jetzt in meiner Recherche ein bisschen gelesen habe, also Shanti Bhavan ist ein Schulkinderprojekt sozusagen, also eine gemeinnützige Organisation und ermöglicht Kindern von armen und sozial benachteiligten Eltern, nett ausgedrückt, in Indien, die Chance auf Bildung. Also im Prinzip kannst du da auch als Schüler 12 Jahre in die Schule gehen. Du bist nach deinem Abschluss sogar berechtigt zum Studium, also hast eine wirklich ganz gute Schulbildung. Und wie ich es auch gelesen habe, dieser Verein sozusagen zahlt auch zum Teil die Uni-Ausbildung.
Genau.
Genau. Und jetzt frage ich mich natürlich, welchen Bezug du dazu hast und was genau du in deiner Malerei verarbeitet hast und ja, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Erzähl mal, das finde ich total spannend.
Ja, ich glaube, es gibt für mich da zwei Hauptbezüge. Das eine ist mein Bezug und meine Beziehung zu dem Land Indien und der indischen Kultur, die in den letzten Jahren einfach sich entwickelt hat, dadurch, dass ich ein paar Mal nach Indien gereist bin selber und da auch private Kontakte. Meine damalige Freundin ist Inderin und lebte und lebt immer noch in Indien, in Mumbai, ist eine Frau, die aus Kalkutta kommt, also eher aus dem Norden, Nordosten sozusagen. Und durch diese Beziehung hatte ich natürlich dann auch viele Gelegenheiten, in dem Land mit den Menschen in Kontakt zu kommen, da wo sie einfach, dort wo sie leben und wie sie sind. Und ich finde, das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, die nicht immer schön ist. Also Indien ist jetzt irgendwie per se, finde ich, nicht ein unbedingt nur schönes Land. Es hat unheimlich viele schöne Ecken und ist ja auch eine sehr bekannte Kultur und eine sehr große Kultur und es gibt sehr viele Menschen, aber sie steht natürlich genauso dafür, dass es sehr hohe Armut gibt, Lebensverhältnisse sehr prekär sind. Also ich denke, da haben viele, hat man ja auch schon immer an Bildern gesehen, irgendwann mal, wie die Menschen da teilweise im Dreck leben. Und also auch die Situation der Frauen ist da sehr, sehr kritisch zu hinterfragen aus unserer westlichen Sicht. Und trotzdem fasziniert mich daran, dass es ja eben diese Welt dort alles miteinander vereint, also das Gute und das Schlechte und es nebeneinander herlebt, während ich finde, wir in Europa manchmal wie in einer Blase leben, die sehr schön ist, die aber Not und Elend so ein bisschen outgesourced hat in andere Gegenden. Wir leben, finde ich, schon auf Kosten von anderen in Europa, sowohl Umwelt- als auch wohlstandsmäßig. Also unsere billigen Produkte, die kommen nicht von irgendwo her und unsere Fernreisen, da bin ich absoluter Teil davon, da kann ich mich null frei machen von. Können wir auch nur machen, weil es einfach ein Wohlstandsgefälle gibt, ne? Und davon profitieren wir. Aber in Indien, leben die Menschen zusammen miteinander. Und Ambivalenzen ist vielleicht schon durchgekommen, die reizen mich, die beschäftigen mich. Damit kann ich was anfangen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich selber Pädagoge bin. Also ich bin auch im pädagogischen Bereich tätig. Ich arbeite schon seit, ja, 15 Jahren mit Kindern, vor allem von 0 bis 12 Jahren, also eher kleine Kinder oder jüngere Kinder. Und bin auch, ja, selber studierter Pädagoge, habe das also sozusagen auch mal gelernt. Und dieses Projekt, was die da in Indien machen, das hat halt viele Aspekte, die sowohl eben dieses gesellschaftliche Themen, ne, der Gleichheit, Ungleichheit, sie versuchen das ja auszugleichen, indem sie diese Untouchables, also die Unberührbaren, das ist die unterste Schicht in Indien, aus ihren Familien holen und in eine Schule bringen, wo sie plötzlich ein westliches Niveau, also diese Schule hat ein Niveau der Bildung, die definitiv mit der deutschen Bildung oder auch angelsächsischer Bildung mithalten kann. Die können, wenn sie damit fertig sind, auf jeder Uni der Welt zur Schule gehen, dort studieren. Das funktioniert. Dafür sind sie gut genug ausgebildet. Gleichzeitig ist das natürlich ein pädagogischer Drahtseilakt, ne? Also wir kennen das ja aus Deutschland. Kinder aus ihrer Familie nehmen. Das gibt es nur im Jugendamt, das ist in Obhut nehmen. Das sind schon die letzten Schritte, die man eigentlich ergreifen kann.
Also ist das auch ein Internat sozusagen?
Das ist ein
Ein
Internat. Die
Internat?
Eltern geben ihre Kinder freiwillig weg. Also das ist dann, da ist der Unterschied. Die Eltern machen das, aber die Eltern wissen teilweise gar nicht vorher, was das für Konsequenzen eigentlich hat. Die, sie leben in hoher Armut und hoher Not und ein Kind weniger zu Hause heißt auch ein Kind weniger Kosten. Ein Kind weniger zu Hause heißt natürlich auch die Hoffnung, dieses Kind wird mich irgendwann mal ernähren. Bloß diese Bildung schafft am Ende des Tages so eine Kluft zwischen dem Kind und dem Elternteil, weil das Kind wird sozusagen in einer westlichen Welt sozialisiert. Da gibt es auch viele Volunteers aus der westlichen Welt, die auch den Kindern dort die entsprechend prägen. Und das heißt, ab einem gewissen Alter verstehen die Kinder, dass die Welt, aus der sie stammen, nicht die Welt ist, in der sie weiterhin leben möchten, aber es ist trotzdem ihre Familie. Das ist ein pädagogischer Drahtseilakt, es ihnen zu vermitteln, weil sie das mit sehr vielen inneren Konflikten versieht, die sie vielleicht nicht hätten, wenn sie einfach in diesen prekären Verhältnissen bleiben würden. dass wenn sie dort bleiben würden, hätten sie überhaupt keine Chance. Ne? Also wir reden wirklich davon, ich arbeite im Steinbruch, die klassische Kinderarbeit. Ne? Sie müssen da Steine schleppen, Steine schlagen und das unter Bedingungen, die keiner haben will eigentlich.
Genau, und auf einmal dürfen sie zur Schule gehen. Sie haben vielleicht ein Lieblingsfach, sie bekommen regelmäßig was zum Essen und ja, das ist dann auf einmal auch eine neue Situation, die die Kinder natürlich dann auch erstmal begreifen müssen. Und ja, ich finde aber das Projekt total spannend. Ich habe vorher tatsächlich davon überhaupt noch nichts gehört. Schade.
Ja, vielleicht ist es ja auch einer meiner Ziele, warum ich das male und aufgreife als tatsächlich ein eher bekannteres Projekt, das jetzt schon genug Publicity bekommen hat. Aber trotzdem möchte ich mit meiner Malerei darauf aufmerksam machen. Ich möchte das jetzt aber auch nicht über den Klee loben, weil so gut kenne ich es dann auch nicht, möchte aber darauf hinweisen, dass es eben diese Auseinandersetzung gibt und dass es eben dort ein Projekt gibt, was versucht, was es immerhin probiert, diesen Kindern, diesen Familien da was zu ändern. Es hat nämlich noch einen anderen Aspekt, weil wenn man das mal zu Ende denkt, diese Idee, dann ist das ja nicht nur eine Schule, die das eigentlich mal machen soll, sondern dass diese Gründung sieht eigentlich vor, dass diese Schulen sich multiplizieren. Das bedeutet aber auch, da steckt eine Kapitalismuskritik auch dahinter. Mhm. Weil wenn ich arme Menschen bemächtige, dann schaffe ich letztendlich auch die prekären Verhältnisse immer mehr ab. Prekäre Verhältnisse sind aber die niedrigen Löhne. Und die niedrigen Löhne sind aber die Grundlage dafür, warum einige Teile der Gesellschaft die anderen Teile überhaupt ausbeuten kann. Also wenn irgendwann mal, sage ich mal, die Reinigungskraft genauso viel verdient wie der Uniprofessor, dann oder wie ein Eigentümer eines großen Unternehmens, dann haben wir kein Gefälle mehr. Dann können alle alles haben. Aber so funktioniert ja unsere Welt nicht. Nicht mal im Westen. Ne?
Ja, das ist, wenn man sich das da mal überlegt, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, in Indien ist es ja so, dass eigentlich prinzipiell gesellschaftlich dieses Kastensystem es ja nicht mehr so gibt, aber sie leben trotzdem irgendwie so wahrscheinlich, weil man es gesellschaftlich irgendwie so drin hat, kann ich mir gut vorstellen, dass man ja trotzdem irgendwie, also es ist ja nicht von jetzt auf gleich abgeschafft so und man, es ist auch sehr schwierig, auch was du gesagt hast am Anfang, auch mit der Rolle der Frau auch und meinst du, wenn es mehrere Schulen davon gäbe, dass es dann irgendwann gar kein Thema mehr sein sollte oder denkst du, das wird nie passieren? Also ich war leider noch nie in Indien, deswegen weiß ich das nicht, also meine Familie war in Indien auch für länger, aber in einem Ashram, der so abgeschottet war, dass man eigentlich so vom Leben dort überhaupt gar nicht so viel mitbekommt. Ich jetzt aus Deutschland kann mir das total schwer vorstellen, wie es dann tatsächlich, weil ich finde das eine total super Sache und eine total tolle Idee, aber ich weiß nicht, wie sich das in der Realität umsetzen wird und ob es dann ganz schlimm in Armut leben, ob es das vielleicht nicht irgendwie, ob man es aufhalten kann.
Ja, das finde ich, das trifft eigentlich so auch den Nagel auf den Kopf, wo es eigentlich auch schwierig ist. Also ist es nicht irgendwo ein Punkt, auch so ein Stück Idealismus, dass man sagt, man glaubt, man kann man das wirklich, Indien ist ja nur exemplarisch, diese Ungleichverteilung gibt es ja in ganz vielen Orten und Punkten auf der Erde. Was kann man eigentlich wirklich dagegen tun? Also vor allem, wer hat eigentlich Interesse, wirklich das abzuschaffen? Natürlich haben wir alle den moralischen Wunsch, ne, ein gutes Leben zu führen und allen ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber wenn es darum geht, dann zu verzichten und zu sagen, so, nee, okay, dann fahre ich halt kein Auto mehr oder okay, dann fliege ich nicht mehr in den Urlaub oder okay, dann bezahle ich halt dies und jeden Preis für meinen neuen Pullover oder da ist die Bereitschaft nicht so hoch. Und die Frage ist wirklich, wie schafft man das und kann man das überhaupt schaffen? Und dieses Projekt finde ich halt faszinierend, weil es neben dem ideellen Vorstellung eben auch ins Tun geht. Also sie schaffen Fakten. Sie nehmen diese Kinder aus der Familie raus und am Ende des Tages sind sie in einer anderen sozialen Schicht, ob man die jetzt Kaste nennt oder nicht, aber sie sind da draußen dann und leben ein anderes Leben und auch mit dem Auftrag, eben nicht dann zu einem Konsumenten zu werden, sondern ihr Auftrag ist es dann, die nächsten Generationen auch aus ihrer Schicht nach oben zu holen. Das ist ganz klar das Bildungsziel. Ne? Nicht nur ein guter Bürger zu werden im Sinne davon, ne, ich bin gut gebildet und kann jetzt hier mein Leben leben, sondern ich muss die anderen holen. Und ob das gelingen kann, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bin da auch indifferent, ich sag's ganz ehrlich.
Ja, ich denke, das Das wird man dann sehen, weil...
Das wird man sehen, ja.
Ja, also es ist ja auch so individuell. Ich weiß ja auch nicht, was in diesen Kindern vor sich geht. Das können wir ja nicht beurteilen von außen.
Ja, und es ist auch krass, ihnen diese Bürde aufzutragen. Sie sollen das bitte ändern.
Auf der anderen Seite sind sie dann natürlich erstmal aus der Situation wieder raus. Ob es jetzt vielleicht nicht gut ist oder schlecht ist. Das ist echt ein krasses Thema. Das ist wirklich ein krasses Thema, wenn ich mir jetzt so darüber die Gedanken mache. Aber sind wir denn in der Position, das beurteilen zu dürfen? Dürfen wir das?
Genau, das ist eine zentrale Frage der Pädagogik. Wer sind wir denn, wir Erwachsenen, dass wir uns, ne, wir haben die Macht, die Kinder zu erziehen, wir haben die Position, wir haben auch die Lebenserfahrung, wir haben irgendwie aber ja auch die Pflicht, es zu tun. Man kann die Kinder sich ja nicht selber überlassen. Das ist ja so eine urpädagogische Frage. Wer legitimiert mich eigentlich, sozusagen einem Kind zu sagen, was es zu tun hat? Warum darf es das nicht selber entscheiden? Wir reden ständig über Partizipation und so weiter. Jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber das steckt da irgendwie auch mit drin.
Ja, wenn man sich damit beschäftigt, vor allem jetzt auch in deinem Fall, wenn du in Anlehnung an dieses Projekt irgendwie auch malst, dann hast du ja nochmal einen ganz anderen Standpunkt, womit du dich ja auch beschäftigst. Wenn ich das so sehe, so einige Bilder davon, dann sehe ich so auch so ein paar, ja, in sich abgeschlossene Szenen, also auch Schüler im Klassenzimmer. Sie sind konzentriert, sie sind irgendwie bei ihrer Arbeit und ich finde, das ist gut dargestellt, weil es wäre jetzt überzogen, wenn zwei total lächelnde Schüler sitzen und sich total freuen, dass die jetzt dabei sind. Klar haben sie vielleicht auch tolle Momente, aber das wissen wir ja von außen nicht. Ich weiß nicht, sind das in dem Moment irgendwelche Aufnahmen, die du, also sitzt du quasi in der Nähe davon, kannst du reingucken und das für dich so abspeichern und dann malerisch wiedergeben? Oder ist das jetzt fiktiv in Anlehnung auf, wie könnte es sein?
Es sind Szenen, das Wort Szenen trifft das ganz gut, weil über diese Schule gibt es eine Dokumentation und diese Dokumentation, die dient sozusagen, da gibt es Szenen, die ich als Vorlage benutze. Das ist natürlich, hast du ja gesagt, meine Bilder sind jetzt nicht so super überrealistisch, aber sie sind schon konkret und ich nehme schon konkrete Szenen, die ich dort sehe und die ich dann sozusagen als Grundlage, als Vorlage benutze, um das Bild dann zu malen. Ja, so funktioniert das.
Ja, aber das sind ja dann auch wieder, wie gesagt, auch Fremdeindrücke und Eigeneindrücke, aber ich finde es gut. Ja, Dokumentation kann man sich anschauen auf so gewissen kostenpflichtigen Streaming-Portalen. Genau. Cool.
Ja, da findet manchmal findet man da tatsächlich auch gute Sachen. Das kann auch passieren.
Ja, würde ich jetzt auch nicht abstreiten. Ja, schön, Philipp. Dann sind wir auch durch. Wir haben jetzt hier auch schon 45 Minuten gut gesprochen. Ja. Finde ich total spannend. Ich finde es sowieso immer total spannend, wie es dann ist, mit jemandem zu sprechen, der dann auch das Werk XY gemacht hat, wie auch immer. Und was ich dann so rauslesen kann. Ich finde, so ein Austausch ist total wichtig, gerade jetzt. Also ich war froh, dass wir vor ein paar Wochen noch uns in der Ausstellung begegnet sind. Da ging das noch, jetzt geht es wieder nicht. Ja, die Kultur leidet wieder. Ausstellungshäuser sind alle wieder geschlossen. Das ist ein ewiges Trauerspiel. Aber es ging und ich finde auch gerade so eine Ausstellung oder auch ja, das Künstlerdasein lebt davon auch irgendwie, auch von Gesprächen, nicht nur, aber auch von Gesprächen. Und ich finde, man selber reflektiert es in dem Moment auch nochmal anders, wenn man darüber spricht, habe ich so den Eindruck. Also, fand super.
Ja, vielen Dank. Also, für mich ist das natürlich auch sehr schön, das zu erzählen zu können, weil natürlich versuche ich das durchs Malen schon zu erzählen, aber es dann auch nochmal mit meinen eigenen Worten zu erzählen, fand ich eine tolle Gelegenheit und auch dieses Projekt nochmal zu thematisieren, ist mir einfach wichtig. Auch wenn man das eben auch, wie wir das ja gesehen haben, auch man kann das auch kritisch hinterfragen, darum geht es mir nicht. Ich will auch keinen moralischen Zeigefinger erheben, weil ich denke, ich selber bin auch Teil davon. Ich bin ja auch Profiteur davon, dass ich hier in diesem Land geboren bin, unter Verhältnissen, die mir Bildung ermöglicht haben, als etwas, was einfach standardmäßig dazugehört und der natürlich auch andere Länder bereisen kann. deswegen die Moral, die möchte ich eigentlich gar nicht so hochhängen, weil ich habe die Moral ja selber nicht gepachtet.
Aber jeder kann für sich entscheiden, wo er steht, was er oder welchen Beitrag er leisten möchte, sie leisten möchte, wir alle leisten wollen.
Ja.
Das ist immer noch eine Entscheidung, zumindest ein Stück weit. Dann würde ich sagen,
ja,
kommen wir mal zum Schluss. Es war sehr interessant und ich werde auf jeden Fall deine Bilder verlinken und dass natürlich auch alle ZuhörerInnen das Zebra sehen können. Das haben wir ja schon sehr oft thematisiert heute. Das muss sein und in dem Sinne verabschiede ich mich.
Ja, vielen Dank dann und ich sage auch Tschüss und hat viel Spaß gemacht.
Ich möchte gern an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Danke, dass du dir dieses Interview angehört hast. Und wenn auch du Lust hast, mit mir über Kunst zu sprechen, dann melde dich gerne bei mir auf Instagram unter kontra.post oder auch gerne per Mail info@kontra-post.de. Ich freue mich auf euch. Macht's gut!